Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Premium Leaders Podcast. Ich bin Mario Schmidt, euer Moderator und Host, und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch mit Dirk Bauermann, einem der erfolgreichsten deutschen Basketballtrainer und heute Bundestrainer für den männlichen Nachwuchs beim Deutschen Basketballbund. Hallo, lieber Dirk.
Hi, Mario.
Wann ist dir denn das erste Mal ein Basketball spielerisch um die Ohren geflogen? Oder besser gesagt, ist dir der Sport in die Wiege gelegt worden? Oder warst du schon als Teenager überragend und bist im wahrsten Sinne des Wortes über dich hinausgewachsen?
Nee, also ich komme aus einer Sportlerfamilie. Mein Vater war Fußballer. Der hat damals gab es noch keine Profis, in der höchsten Amateurliga gespielt gegen so Koryphäen wie Helmut Rahn oder so. Das sagt den meisten wahrscheinlich nichts mehr, aber vielleicht uns beiden noch.
Auf jeden Fall.
Und insofern habe ich schon mit 4 oder 5 Turnen gemacht, dann Leichtathletik, dann natürlich immer Fußball gespielt. Aber auf dem Gymnasium, und das war ja jedenfalls in meiner Generation häufig der Fall, hat mich dann ein Sportlehrer, der gleichzeitig Basketballtrainer war, der kam aus Ungarn, Peter Paschti hieß der damals junge Mann, der hat mich gefragt, ob ich nicht zum Basketballtraining kommen will. Und ich dachte, ich probiere das mal, weil im Fußball, das wissen wir alle, die Konkurrenz so groß ist.
Ja, stimmt.
Und man halt auch bei Wind und Wetter spielt. Und nicht immer den Ball am Fuß oder in der Hand hat, dachte ich, ich probiere das. Es hat eine Weile gedauert, bis ich diesen Virus voll eingefangen habe, aber dann auch richtig. Und dann ist es dabei geblieben.
Also das heißt, es hat dich jemand auf diese Karriere Basketball gebracht. Selber drauf gekommen bist du nicht, aber später dann infiziert worden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man gerade als junger Mensch Menschen hat, die einen für Dinge begeistern. Weil oft kommt das von alleine nicht, sondern es braucht so einen Impuls, einen Anschub, und dann braucht es ganz häufig jemanden, der an einen glaubt. Und ich hatte das unfassbare Glück in meiner Karriere oder in meinem Leben, dass es immer Menschen gab, die mir diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Dieser Sportlehrer war der Erste, der eben im Sportunterricht ein Talent für Basketball erkannt hat. Der Nächste war dann ein ehemaliger Nationalspieler, Georg Becker, hieß der, leider verstorben vor 2, 3 Jahren, der mich dann als 18-Jährigen in die erste Mannschaft des BBC Krefelds geholt hat. Das war dann, ich glaube, zweite Liga, schon so lange her. Und dann habe ich eine Jugendmannschaft trainiert. Und diese Jugendmannschaft, da waren viele wirklich talentierte Jungs dabei und haben dann uns qualifiziert für die deutsche Endrunde, U16 und so. Und haben da unter anderem gegen Bayer Leverkusen gespielt. Und bei Bayer Leverkusen war Otto Reinches, der dann kurze Zeit später der Manager von Bayer Leverkusen wurde, Trainer. Und der hat eben ein Trainertalent in mir gesehen und hat mich dann als hauptamtlichen Jugendtrainer, als ich noch studiert habe, nach Leverkusen geholt. Hab dann beides versucht irgendwie zu verbinden. Hab dann auch den Abschluss gemacht. Und dachte aber während des Studiums noch zusätzlich, ich müsste eigentlich unbedingt, und das war bevor ich als hauptamtlicher Jugendtrainer zu Bayer Leverkusen gegangen bin, ich müsste eigentlich nochmal den Sprung in die erste Liga schaffen. Und dachte, wie schaffe ich das? Weil damals gab es kein Rekrutieren und es war also schwierig, den Sprung einfach zu schaffen. Und wahrscheinlich war ich auch einfach nicht gut genug, aber als junger Mensch hat man Träume und man glaubt, man ist häufig besser, als man es in Wahrheit ist. Und habe mich dann beworben, bei den Rotariern ein Stipendium für die USA zu bekommen. also ein akademisches, eine Uni ausgesucht, von der ich glaubte, dass sie ungefähr das, was ich gut konnte, nämlich Spielmacher sein, verteidigen, auch benötigt. Und dann bin ich dahin und einfach ins Trainerbüro marschiert und habe gesagt, hallo, ich bin Dirk Baumann, ich glaube, ich bin gut genug, für eure Unimannschaft zu spielen. Und da haben die mich ausgelacht, natürlich erstmal, bis einer der Assistenztrainer, der im Jahr vorher Trainer beim belgischen Meister war, also eine Affinität zu Europa hatte, gesagt hat, komm mal rein in mein Büro, vielleicht kann ich dir helfen. Also unfassbare Zufälle. Eigentlich hätten die mich rausschmeißen müssen und dann hätte ich halt ein bisschen auf dem Freiplatz in den USA gespielt. Und tatsächlich durfte ich dann, so man nennt das Walk-on, also als Trainingsspieler ein bisschen mitmachen, habe nie ein Spiel gespielt, aber war eben in den Trainingseinheiten dabei und konnte dann auch ab und zu im Training selber aushelfen. Und das war eine ganz großartige Erfahrung für mich. Für die erste Liga hat es dann nicht gereicht und dann ging es ein bisschen weiter halt mit Bayer Leverkusen und so weiter als Jugendtrainer. Und wieder ein großer Zufall, aber nochmal, diese Türen eröffnen sich nur, wenn man sich selber einen Spalt weit aufstößt. So wie ich das gemacht habe, indem ich beispielsweise mich für dieses Stipendium beworben habe.
Ja.
Und Ron Adams, der damals dieser Assistenztrainer war, der wurde Cheftrainer. Und wir waren die ganze Zeit ein bisschen in Verbindung, der mochte mich und okay. Und hat mich dann gefragt, ob ich nicht Assistenztrainer werden will. Und das wollte ich natürlich sofort, habe noch schnell mein Studium abgeschlossen und bin dann für 2 Jahre in die USA, um dort bei Ron Adams an der Fresno State University in Kalifornien als Assistenztrainer zu arbeiten. Mhm. Bayer Leverkusen hat das auch unterstützt, unter der Bedingung, dass ich danach ins Programm zurückkehre. Dann war ich noch ein Jahr Assistenztrainer bei Jim Kelly. Wir sind Vizemeister geworden. Aber der Verein Otto Reinches, der ja wie gesagt dann GM war, dachte, er müsste etwas anderes Neues versuchen und ist dann auf die etwas absurde Idee gekommen, einem jungen deutschen Trainer, der noch nie in der ersten Liga weder gespielt noch eine Mannschaft trainiert hat, diese Verantwortung zu übertragen. Und ja, dann hat mich gefragt, willst du Cheftrainer von Bayer Leverkusen, dem damals größten, erfolgreichsten, populärsten Verein in Deutschland werden, im Basketball? Und ja, natürlich habe ich gesagt, okay, das mache ich auf jeden Fall. Ich traue mir das zu und freue mich drauf. Und dann sind wir halt 7-mal hintereinander deutscher Meister geworden. und das waren so, ja, unfassbar viel Glück. Sicher habe ich auch sehr hart gearbeitet und viel Leidenschaft mitgebracht. Aber dass das alles so gekommen ist, war schon ungewöhnlich, weil normalerweise schafft ein deutscher Trainer, der weder erste Liga gespielt noch Nationalmannschaft oder so gespielt hat, diesen Schritt nicht. Also das war schon ja, eine Aneinanderreihung vieler glücklicher Umstände.
Sehr schön. Jetzt muss ich hier an dieser Stelle mal sagen, ja, Glückwunsch zu diesem Glück, das man hat oder das du auch hast. Aber dennoch hast du ja schon etwas ganz Besonderes, Entscheidendes gesagt. Man muss dem Glück auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wenn du dich nicht bewegt hättest, wenn du dich nicht beworben hättest, dann hätte man dich gar nicht gesehen. Sichtbarkeit ist alles, oder?
Ja, Mario, zu 100%. Wenn man darauf wartet, dass einem das Glück in den Schoß fällt, wenn man darauf wartet, dass einem andere eine Chance geben, dann kann man oft lange warten. Sondern ich glaube, man muss proaktiv sein und man muss natürlich versuchen, in bestimmten Bereichen auch schon eine Leistung anzubieten, damit andere aufmerksam werden. Man sieht das jetzt beispielsweise, es gibt viele junge Amerikaner, die vielleicht gespielt haben oder auch nicht, aber die bei einem NBA-Verein oder einem College-Team als Assistenztrainer, als, die heißen Video-Coordinator und solche Leute, Fuß fassen wollen. Und die haben ihre eigene Website und analysieren da Spiele. Beispielsweise in der Hoffnung, dass das so gut ist, eine so hohe Qualität hat, dass es jemandem auffällt und er ihnen dann nach Gesprächen, nach Interviews eine Chance gibt. Und mittlerweile sind also die Wege ganz andere, als sie das vor 40 Jahren oder 30 Jahren waren. Aber man muss das so machen, man kann nicht warten. Weil nochmal, Türen öffnen sich in aller Regel nur, wenn man sich selber einen Spalt weit aufstößt.
Und jetzt gehörst du ja auch mit zu dieser Sorte, die ja diesen Basketballsport quasi auch bei uns in Deutschland nicht nur populär gemacht haben, sondern immer noch populär macht. Denn wir haben ja die ganze Zeit vom Sprung über den Teich gesprochen. Na klar, die Amerikaner, das ist natürlich das Urvolk, was sich mit dem Basketballsport beschäftigt. Haben wir die schon eingeholt vom Stand der Dinge, also Amerika, Basketballsport in Deutschland, in Europa? Oder wenn ich jetzt mal die Erfolge sehe von Deutschland, die sind schon sehr, sehr gewaltig mittlerweile. Aber trotzdem, sind die immer uns noch ein Stück voraus, weil du gerade auch so viel von Amerika gesprochen hast?
Ja, interessante Frage. Deutschland ist in der Tat ja Weltmeister. Und wir haben die Amerikaner geschlagen. Jetzt kann man sagen, die waren nicht mit ihrer stärksten Mannschaft da und so, aber immerhin. Trotzdem gibt es sicher noch große Unterschiede. Vor allem, was die Anzahl von Talenten angeht. Wenn man sich anschaut, wie viele Colleges gibt, an denen Basketball fast professionell trainiert wird, wie viele hochtalentierte Jungs es gibt, dann muss man sagen, das sind sicher viel, viel mehr, um das Hundertfache mehr, als wir es in Europa oder wir in Deutschland haben. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir den Amerikanern ein Stück voraus in der Vermittlung des Spiels. Das amerikanische Spiel hat sich sehr stark individualisiert, auch ein bisschen natürlich Abbild der Gesellschaft dort. Aber zu einem Punkt, wo gerade wenn man international mit einer Nationalmannschaft spielt, es einfach nicht mehr zielführend ist, diese Art Basketball zu spielen. Und ich glaube, dass wir in Europa mittlerweile einen besseren Job machen, die Grundlagen, die Fertigkeiten des Spiels zu vermitteln, auch taktisch komplexer spielen, als es die Amerikaner tun. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Ausmaße des Spielfeldes in der NBA andere sind als im internationalen Basketball. Das Spielfeld ist kleiner, also erstens kürzer in Europa oder international. Die Drei-Punkte-Linie ist näher am Korb, als sie es in der NBA ist. Das heißt, das Spiel in den USA, weil einfach die Räume größer sind, erlaubt vielmehr das Spiel 1 gegen 1. Es hilft den Spielern, ihre überragende Athletik mehr zu nutzen, als sie das kann man sich vorstellen, auf engen Räumen in dem internationalen Basketball können. Außerdem sind die Verteidigungsregeln andere. Also beispielsweise darf man als Angreifer bzw. als Verteidiger in Europa solange in der Zone, das ist der Bereich direkt unterm Korb, stehen, wie man will. In der NBA darf man das nur für 3 Sekunden. Dann muss man wieder raus. Das heißt, auch das öffnet das Spiel und gibt mehr Raum für das Spiel 1 gegen 1. Insofern ist das für die Amerikaner immer eine größere Umstellung, als es das für beispielsweise uns Europäer ist.
Jetzt sind wir ja hier im Premium Leaders Podcast. Das heißt, wir wollen ja auch natürlich dann Führungstipps geben. Das ist ganz wichtig, dass wir Experten zum einen zu Wort kommen lassen, aber trotzdem auch mal betrachten, ihre Erfahrungen aus ihrem Leben, in der Karriere, im Beruflichen. Jetzt haben wir schon so viel Positives von dir gehört. Also steilerer kann ja die Karriere gar nicht sein. Aber gab es auch in dieser Zeit, in deiner Karriere, Krisen? Und wie bist du denn mit diesen umgegangen? Hat er vielleicht auch deine Sportaffinität da geholfen?
Zu 100%. Also erstens will ich noch mal sagen, dass ich bin ja kein Unternehmensberater. Ich bilde ja keine Führungskräfte aus oder weiter. Sondern was ich mache ist, ich stelle das große Wissen und die viele Erfahrung, die ich in 35 Jahren Profisport mit Spitzenteams gesammelt habe, zur Verfügung. Und bereichere das mit Geschichten. Mit Anekdoten, was dann diejenigen, die sich diese Dinge anhören dürfen, müssen, können, daraus machen, ist komplett ihre Sache. Weil Profisport und Business sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn es sicher Parallelen gibt, überhaupt keine Frage. Es gibt starke Parallelen. Wir sind alle befasst mit dem sogenannten People's Business. Es geht immer um Menschen und es geht immer darum, die großen Potenziale, die in jedem schlummern, die in Leistung zu bringen. Insofern gibt es große Parallelen, aber es sind doch sehr unterschiedliche Welten, keine Frage. Mhm. Beispielsweise in aller Regel jedenfalls, es gibt auch Spieler, die Basketball spielen, nicht weil sie die Sportart lieben, sondern weil es eine hervorragende Möglichkeit ist, viel Geld zu verdienen. Aber die meisten lieben das, was sie machen. Und sie würden es auch wahrscheinlich tun, wenn sie nicht dafür bezahlt werden. Das ist natürlich in vielen Bereichen in der Wirtschaft ganz anders. Also insofern, Motivation findet etwas anderes statt. Am Ende haben es aber alle mit Menschen und ihren Potenzialen zu tun und der Notwendigkeit, die Menschen, für die wir Verantwortung tragen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn sie einmal als Team, als Mannschaft zusammengekommen sind, zu etwas machen, was mehr als nur die Summe der Teile ist.
Ja, und mit Aristoteles.
Das ist immer die Aufgabe. Sehr schön. Genau, das ist fast immer die Aufgabe. Ja. Und da braucht es eben häufig Führung und nicht nur Management.
Ja.
Und okay. So, das war also der erste Gedanke. Und um deine Frage zu beantworten, natürlich. Weißt du, ich bin dreimal, fast hätte ich gesagt, sitzen geblieben, dreimal gefeuert worden. Und einmal beim FC Bayern unter sehr schwierigen Umständen. Ich habe die Nationalmannschaft als Trainer verlassen, um beim FC Bayern als Trainer zu arbeiten, trotz eines bestehenden Vertrages, und wurde dann nach 2 Jahren, jetzt kann man sagen, beim FC Bayern ist das schon eine lange Zeit für einen Trainer.
Das stimmt.
Aber ich wurde nach 2 Jahren entlassen. Und wenn man dann nach der Entlassung dem Gespräch mit Uli Hoeneß und anderen, die dabei waren, zu seiner Wohnung oder seinem Haus fährt, und es gibt auch immer diese Kästen, in denen man Zeitungen kaufen kann. Und man liest dann, weil ja so diese Titelseite immer sichtbar ist, man liest dann Bauermann vom FC Bayern entlassen. Das ist dann nicht so angenehm. Und ganz Basketball Deutschland diskutiert, wie kann sowas sein? Was ist mit dem? War der nicht gut genug oder gab es interne Probleme? Was ist mit seinem Innenverhältnis zum Manager und so weiter und so fort? Also das war jetzt in hohem Maße, das war schwierig. Und trotzdem würde ich sagen, dass für mich persönlich diese Niederlagen, die Entlassung, das Scheitern eine größere, bessere Möglichkeit waren, etwas über mich zu lernen, über mein Verhalten, darüber, was ich verändern muss, als beispielsweise die 7 Meisterschaften bei Bayer Leverkusen in Folge.
Du hast ja gerade so eine schwierige Phase beschrieben. Was hilft dir denn da am meisten? Ruhe, Klarheit oder eher dein Instinkt?
Also der Instinkt hilft da eher überhaupt nicht, weil der Instinkt ist eher zurückzuschlagen. Dafür habe ich mich Gott sei Dank immer fernhalten können. Sondern als erstes zu versuchen, einen sehr ehrlichen Blick in den Spiegel zu wagen und eine ehrliche und klare und auch möglicherweise schmerzhafte Analyse der eigenen Fehler zu betreiben. Das Zweite ist, aus meiner Sicht, nicht Gefangener des Momentes zu sein, also in eine Depression zu verfallen, die Schuld bei anderen suchen, vielleicht den Glauben an die eigene Fähigkeit, auf hohem Niveau zu coachen, zu arbeiten, verlieren. Also sehr stark sich von den Emotionen, die ja immer ein solches Scheitern, eine solche Niederlage mit sich bringen, treiben zu lassen, sondern sich von dem Moment zu lösen. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig, da also nicht Gefangener des Momentes zu sein. Die Amerikaner nennen das to zoom out, also wie mit einer Kameralinse. Ich muss versuchen, meinen Blick von der Situation auch ein Stück weit zu lösen, die richtigen Konsequenzen aus einem Scheitern zu ziehen oder jedenfalls das, was man da für hält, aber auch dann wieder zu marschieren und weiterzugehen und sich auf die nächste Aufgabe zu freuen. Und das finde ich so das Allerschwierigste, ist nicht so etwas wie ein posttraumatisches Syndrom zu entwickeln. Also ich gehe meine nächste Aufgabe als Trainer an, verliere einmal und plötzlich kriege ich schon Angst, weil es mir quasi gerade erst passiert ist, wieder entlassen zu werden. Das darf einem nicht passieren. Das führt zu defensivem Entscheiden. Das führt zu einem Verhalten, das in aller Regel alles andere als zielführend ist. Das merken die, mit denen man arbeitet, sehr schnell. Und so kann man im Leistungssport nicht arbeiten und wahrscheinlich auch in der Wirtschaft nicht. Sondern man muss weiter mutig sein. Man muss einen Weg für sich finden, den klar definieren, den dann auch mutig weitergehen, ohne dass man diese Angst vor einem nochmaligen Scheitern entwickelt.
Wie würdest du denn deine Art von Führung beschreiben? Bist ja nun mal Trainer und da ist man noch der Leader, ganz klar. Bist du eher jemand, der so streng führt oder eher jemand, der über Vertrauen und Nähe arbeitet? Oder ist das ein Mix?
Also zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, dass sich die Zusammenarbeit mit Menschen in den letzten, und damit auch Führungsstil, in den letzten 30 Jahren ja total verändert hat. Also die Trainer, für die ich gespielt habe, und das war sicher auch am Anfang meiner Karriere mein Ansatz, waren extrem autoritär und haben einfach einen Weg vorgegeben. Und als Spieler hattest du hinterher zu laufen. Da wurde auch nicht erklärt, da wurde auch wenig gesprochen. Beispiel, einer der erfolgreichsten Trainer Europas, Ivković, ein Serbe, der mit der serbischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist, der viele Europa-Liga-Titel gewonnen hat. Wenn der auf einen Aufzug im Hotel zugegangen ist und es waren bereits Spieler, die zu ihrem Zimmer wollten im Aufzug, mussten die aus dem Aufzug raus. Also durften nicht mal, geschweige denn mit ihm reden, im gleichen Aufzug mit ihm zu ihren Zimmern fahren. Die mussten aus dem Aufzug raus, dann ging er rein und so.
Oha.
Trainer also haben autoritär geführt und waren zum Teil auch handgreiflich. Also zwei Beispiele ganz schnell, wenn wir die Zeit haben. Spanoulis, einer der dekoriertesten griechischen Aufbauspieler, hatte als Jugendspieler immer die Tendenz, zu viel zu dribbeln. Aufbauspieler sollen eigentlich den Ball schnell machen und andere Mitspieler finden. Der hat halt immer gedribbelt. Und dann hat der Trainer, immer wenn er das getan hat, dann hat der Junge einen unfreundlichen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Heute gehst du ins Gefängnis, berechtigterweise, wenn du solche Dinge machst. Oder wir haben ein Europa-Liga-Spiel gegen Aris Saloniki gespielt, Mario, in Leverkusen. Mhm. Und der Trainer hieß Ioannidis, auch eine griechische Trainerlegende. Und wir waren sehr stark in der ersten Halbzeit und lagen mit 10 Punkten, 12 Punkten vor. Und zwei junge Spieler von Aris, Tomic und Talac, haben sehr schlecht gespielt. Und dann hat der Trainer eine Auszeit genommen und auf dem Weg vom Spielfeld zur Bank, da finden ja die Auszeiten immer statt, hat er beiden einen Klaps auf den Hinterkopf gegeben. Und zwar nicht freundlich und liebevoll, sondern ich glaube, das hat wehgetan. Und dann war natürlich Riesengeschrei auf der Bank. Und dann ging die Mannschaft wieder aufs Spielfeld zurück und hat er sich erstmal zur Beruhigung eine Zigarette angesteckt. Also ganz andere Zeiten. Und als junger Trainer schaut man sich so ein bisschen natürlich etwas ab, auch wenn ich also natürlich nie jemanden geschlagen hätte, aber man kann, also ich bin da ganz schön laut geworden und auch aggressiv geworden, Spielern gegenüber natürlich nie handgreiflich, auch nie persönlich, beleidigend oder so in keinem Fall, aber schon sehr hart in der Ansprache. Und das hat sich in den 30 Jahren vollkommen verändert. Also heute ist die Mitsprache von Spielern wichtig. Führung findet nur noch auf Augenhöhe statt. Man erklärt nicht nur das Warum von dem, was man tut, sondern man fordert auch Beteiligung an Entscheidungsprozessen ein. Die Meinung der Spieler ist wichtig. Die wird ernst genommen, egal ob bei strategischen oder taktischen Entscheidungen. Da werden die Spieler, insbesondere die erfahrenen Spieler, immer einbezogen. Und im Grunde erhebt man sowohl in Auszeiten als auch während des Spiels die Stimme gar nicht mehr.
Lieber Dirk, jetzt haben wir es gerade gehört, die Auszeit. Ich habe die Zeit hier gerade vor mir. Wie die Zeit vergeht, eigentlich passen könnte jetzt auch
Ups.
noch ein Pfiff eben für so einen Break kommen. Bei uns gibt es jetzt auch mehr inspirierende und motivierende Worte, aber ohne dass ich eine Frage dazu stellen werde. Die Rubrik heißt Fall mir ins Wort. 5 Sätze, kurz und spontan von dir vervollständigt. Kein Rumgedruckse, einfach raushauen, blitzschnell, ohne Filter. Wird lustig. Bist bereit, lieber Dirk.
Bin bereit.
Ein echtes Siegerteam merkt man daran, dass.
Sie immer dann, wenn es schwierig wird, sich zusammenfinden, an und in der Situation steigern und das, was andere für unmöglich halten, nämlich trotzdem, trotz großer Widerstände und Probleme, das Spiel noch zu drehen und zu gewinnen.
Als Trainer musst du auch mal den Mut haben.
Fehler einzugestehen. Ich glaube, dass früher wurde es als Schwäche von Trainern verstanden, wenn sie einen Fehler eingestanden haben. Heute ist das Gegenteil der Fall. Das respektieren Spieler sehr und gegenseitiger Respekt, gegenseitiges Vertrauen ist die vielleicht wichtigste Basis für gemeinsamen Erfolg.
3 Sätze habe ich noch, kurz und knapp. Wenn's richtig eng wird, zeigt sich, ob du.
In den wichtigsten Momenten die besten Leistungen ablieferst, ruhig bleibst und das tust, was der Mannschaft hilft, das Spiel zu gewinnen.
Ein Spieler nervt mich spätestens dann, wenn.
Er entweder eigensinnig spielt oder er nicht alles, was er an Energie, an Einsatz hat, für die Mannschaft investiert.
Und letzte Frage, oder besser gesagt, letzter Halbsatz. Meisterschaften gewinnt man nicht mit guten Vorsätzen, sondern mit.
Man gewinnt sie auch nicht nur mit überragendem Talent, sondern mit harter Arbeit, mit einem großen Gemeinschaftsgefühl, einer klar definierten Identität und einer gemeinsamen Kultur. Man muss wissen, wer man ist, was einen von anderen unterscheidet. Und natürlich braucht man auch ein enormes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch in schwierigen Situationen, erfolgreich zu sein.
Vielen Dank, lieber Dirk. Jetzt geht's weiter mit den Fragen. Sag mal, du hast ja mit ganz unterschiedlichen Spielerpersönlichkeiten gearbeitet. Wie gehst du denn mit schwierigen Charakteren um? Das kennen wir auch von Führungspersönlichkeiten. Die haben natürlich ihr Team und alle sind unterschiedlich. Wie gehst du mit den, naja, ich sag mal, aus deiner Perspektive schwierigen Charakteren um, wenn es das überhaupt gibt?
Es gibt sicher mehr schwierige Charaktere als einfache. Man darf nicht vergessen, dass wir es im Profisport mit jungen Männern zu tun haben, die zu einem frühen Zeitpunkt ihres Lebens schon sehr viel Geld verdienen, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. Das hat viel Gutes, aber auch ganz viel Negatives. Das macht etwas mit ihnen. Ich glaube, dass es erstens wichtig ist und man darf nicht vergessen, das sind ja relativ kleine Einheiten, die wir jetzt beispielsweise im Basketball betreuen. Das sind 12, vielleicht 14 Spieler, im Fußball sind es 30. Der erste Schlüssel ist zu versuchen, das geht nur über viel reden, viel miteinander reden, den Spieler zu verstehen, was ihn antreibt, seine Motivstruktur kennenzulernen, die ja bei Spielern sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Der eine will einfach nur spielen und Spaß haben. Dem anderen ist finanzielle Absicherung wichtig. Dem dritten ist mediale Aufmerksamkeit wichtig. Also jeder Spieler hat eine sehr unterschiedliche Motivstruktur und je mehr man über einen Spieler weiß, desto leichter ist es, den richtigen Knopf zu drücken.
Was ist dir denn bei der Zusammenstellung eines Teams wichtiger? Talent, Charakter oder die richtige Mischung? Letztendlich sind das ja, haben wir gerade gesagt, starke Charaktere, unterschiedliche Persönlichkeiten, aber zum Schluss müssen die ja ein Team bilden, um zu gewinnen.
Das Erste ist, jede auf hohem Niveau funktionierende Mannschaft braucht eine klar definierte Rollenstruktur. Deshalb muss man Spieler finden, die diese Rollen einnehmen können und einnehmen wollen. Ein berühmter brasilianischer Basketballer, Oscar Schmidt, hat mal gesagt, es braucht immer diejenigen, die das Piano spielen, aber es braucht auch die, die es in den Konzertsaal hineintragen. Das heißt, man braucht das kreative Element in einer Mannschaft, man braucht das kämpferische Element, man braucht Spieler, die führen wollen und führen können, man braucht aber solche, die einfach nur kommen wollen und ihren Job machen. So, man braucht sowohl auf einer emotionalen, mentalen Basis als auch basketballerisch sehr unterschiedliche Facetten, die zu besetzen sind. Und das muss man in der Teamzusammenstellung aus meiner Sicht sehr, sehr genau beachten. Und man kann führen, so gut und so gekonnt man will, wenn man im Profisport massive Fehler in der Teamzusammenstellung der Mannschaftskomposition gemacht hat, dann wird es immer schwierig. Und ich würde sagen, dass Charakter, Resilienz, Teamfähigkeit, dass das die allerwichtigsten Attribute sind, wichtiger noch als vielleicht athletische Fähigkeit oder ob jemand gut werfen kann oder ein bisschen weniger gut.
Woran merkt man denn, dass aus einer guten Mannschaft auch so ein echtes Siegerteam werden kann? Hat man da so ein Gespür, dass man sagt, ey, das ist eine tolle Mannschaft, gefällt mir. Aber spürt man das aus Trainersicht als Leader, dass da wirklich was ganz Großes ist als Team?
Das spürt man in der Tat relativ schnell. Nach den ersten Trainingseinheiten merkt man schon, dass es eine Mannschaft, die Großes leisten kann. Man merkt, dass sie sehr schnell zusammenwächst. Man merkt, dass sie sich sehr schnell, man nennt das auf Englisch Buy-in, dass sie sich sehr schnell auf einen gemeinsamen definierten Weg einlassen, dass sie sehr hart arbeiten, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Trotzdem schon in der Mannschaftszusammenstellung ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch Spieler im Team hat, die schon auf einem hohen Niveau gewonnen haben, die wissen, was es braucht, um zu gewinnen, die Überzeugung haben, dass sie auch jetzt vielleicht in dieser neu zusammengestellten Mannschaft andere dazu bewegen können, das zu tun, was am Ende zu kollektivem Erfolg führt. Also insofern, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man Spieler findet, die schon mal auf einem hohen Niveau gewonnen haben. Man braucht diese Art von Erfahrung, damit die jungen Spieler merken, aha, so geht das, so muss ich arbeiten, so muss ich handeln, so muss ich mich ernähren, so muss ich mich verhalten, wenn ich wichtiger Teil eines erfolgreichen Teams werden will.
Du hast ja mit Dirk Nowitzki, also den will ich unbedingt nennen, diesen Namen in unserem Podcast. Beschreib mal, was sind denn die Vorzeigeattribute von Dirk Nowitzki? Also nicht nur, dass er, ich habe ihn auch schon zweimal persönlich kennenlernen dürfen, eine sehr angenehme Persönlichkeit, ein toller Typ, den man auch gern sich neben dem Spielfeldrand beschäftigt, unterhält und austauscht. Aber was hat es ausgemacht? Was war sein Spirit für deine Mannschaft?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist das persönliche Ziel, die beste Version von sich selber zu werden und zu verstehen, dass man dafür Dinge tun muss, zu denen andere nicht bereit sind. Beispiel, Vorbereitung, Trainingslager in Spanien auf die EM 2005, bei der wir die Silbermedaille gewonnen haben. Ich bin immer relativ früh in Fitnessclubs oder Krafträumen und so, um frisch und trainiert in den Tag zu gehen. Und gehe also um 6:30 in den Fitnessraum des Hotels, in dem wir untergebracht waren. Und wer steht da extrem schwitzend auf dem Laufband? Nowitzki. Während alle anderen noch geschlafen haben. Wir trainieren ungefähr 5-6 Stunden sehr hart an einem solchen Tag. Alle anderen bringen, es war heiß in Spanien, ihre Trikots aus. Der Schweiß läuft in einen Abfalleimer, in eine Tonne, die da steht. Und die Jungs wollen nur noch nach Hause, um sich auszuruhen, zu essen und behandelt zu werden. Nowitzki kommt zu mir und sagt, pass auf, sei so lieb und lasse noch einen der Assistenztrainer hier. Ich muss noch eine Stunde lang an meinem Wurf arbeiten. Und ich komme dann mit dem Taxi zurück. Und also das ist so das Erste. Der Wunsch, der Wille, der unbedingte Wille, ich will die beste Version von mir selber werden, aber dann bereit zu sein, die Opfer zu bringen, die andere nicht bringen wollen. Länger zu bleiben, als Erster zu kommen, zu leiden. Leidensfähigkeit gehört dazu. Das war das Erste. Das Zweite ist, alles zu tun, um der Mannschaft zu helfen. Nicht zu sagen, ich bin Nowitzki, ich bin wichtiger als die deutsche Nationalmannschaft. Ich will das tun, was ich am besten kann. Ich will 40 Punkte pro Spiel machen. Ich will MVP des Turniers werden. Überhaupt nicht. Dirk Nowitzki, beziehungsweise dein Holger Schwindler, sein Heimtrainer, hat mich vor jedem Sommer angerufen und gefragt, was brauchst du in diesem Sommer von mir als Spieler? Soll ich mehr Dreier werfen? Soll ich mehr nach innen gehen? Soll ich extrem stark verteidigen? Was brauchst du von mir? Dann hat er in der Vorbereitung auf den Sommer, nachdem die NBA-Saison vorbei war, sich genau darauf konzentriert und das erarbeitet. Andere, die längst nicht die Qualität von Dirk haben, die kommen mit Ansprüchen und sagen, ja, aber ich will 30 Minuten spielen und ich will 20 Mal werfen und ich muss immer von Blocks kommen und wenn ich das nicht tue und nicht darf bei der Nationalmannschaft, dann bin ich unzufrieden. Aber eher nie. Und das Letzte, extrem ansteckend und beispielhaft für alle anderen, immer wenn wir verloren hat, hat er sofort Verantwortung übernommen. Nie gesagt, ja, die Schiedsrichter, der Trainer, die Mitspieler, Dirk war immer ich, habe nicht genug verteidigt, ich hätte besser spielen müssen. So dieser ehrliche Blick nach innen und Verantwortung für die Niederlage zu übernehmen, das war beispielhaft. Und diese drei Dinge, die ich gerade beschrieben habe, haben ihn halt neben dem großen Talent natürlich zu einem absoluten Gewinner gemacht.
Da weiß man doch, dass so ein Superstar sich an dem Bedarf orientiert, habe ich gerade rausgehört. Das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig in einem als Teamplayer, nicht zu sagen, du, ich bin jetzt hier der, der immer die Körbe wirft von der Seite, ich möchte immer das und das haben, sondern sich dem Bedarf des Teams unterordnet.
Man muss extrem wertschätzen und respektieren, dass er diese Dinge getan hat, weil das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Die meisten Superstars machen das genaue Gegenteil. Die erwarten, dass sich alle nach ihnen richten. Die haben hohe Ansprüche und erwarten, dass diese Ansprüche erfüllt werden. Aber die wirklichen Gewinner sind halt, die ticken anders. Und denen geht das Gewinnen über alles. Das ist ihnen das Wichtigste. Sie verstehen, dass man nur als Mannschaft gewinnen kann. Einer alleine gegen fünf, das wird nie gut gehen, selbst wenn man die Qualität von einem Nowitzki hat. Und deshalb hat er mir und uns das Leben unfassbar leicht gemacht.
Dirk, du bist ja als Jugendbundestrainer aktiv. Wie sieht denn deine Aufgabe in dieser Rolle ganz konkret aus? Nimm uns doch mal mit auf deine Jugendbundestrainerreise.
Ich habe mich entschieden, Mario, diesen Weg zu gehen, weil nach 35 Jahren Profisport du natürlich eine Menge gesehen hast, viele Erfahrungen gemacht hast, auch ein Know-how angehäuft hast. Und die Frage ist, was machst du damit? Und für mich war, und das war eigentlich immer schon, ich will nicht sagen ein Hobby von mir, aber ich habe das immer als Teil meiner Arbeit verstanden, junge deutsche Spieler zu entwickeln oder überhaupt junge Spieler zu entwickeln und ihnen auf ihrem ja nicht einfachen Weg zu helfen. Ingo Weiß, der Präsident des DBBs, ist ein guter Freund von mir. Ich schätze ihn sehr und er hat in einem Gespräch mit mir dann, will ich sagen, das Interesse durchblicken lassen, dass er daran interessiert ist, mich ins Programm zu holen. Aber wir haben geredet und da merkte ich, aha, das könnte etwas sein, was genau das, was ich suche, jetzt auch bereithält, nämlich jungen deutschen Spielern auf ihrem Weg zu helfen, und zwar nicht als jungen Profis, sondern noch mal zwei Ebenen drunter, also mit 14, 15, 16. Und deshalb haben wir uns dann sehr schnell darauf vereinbart, dass ich die Verantwortung übernehme für alle jungen Nationalmannschaften unterhalb von U20, also beginnend mit U18, und selber die U16-Nationalmannschaft betreue. Im Profisport geht es ja vor allem darum, dass man Ziele erreicht. Und das sind mannschaftliche Ziele. Abstieg verhindern, Meisterschaft gewinnen, sich für die Europa-Liga qualifizieren, bei einer WM oder EM eine Medaille zu gewinnen. In der Arbeit mit den jungen Spielern ist das Ziel aber ein anderes. Das Ziel ist es, diese Spieler zu entwickeln und ihnen auf ihrem Weg sowas wie ein Anker, eine Stütze zu sein. Und das gilt insbesondere für U15 und U16. Also aus meiner Sicht geht es da viel mehr darum, Spieler zu entwickeln, gemeinsam mit den Vereinen natürlich, die einen deutlich größeren Einfluss noch haben auf die Spielerentwicklung, als du das als Nationaltrainer haben kannst. Aus meiner Sicht ist das gerade in dem Alterssegment, also U15, U16, wichtiger als Spiele zu gewinnen. Spieler entwickeln ist wichtiger als Spiele zu gewinnen. Und genau das habe ich versucht auch zu tun in den letzten Jahren. Bin deshalb ganz viel im Auto unterwegs und mache mit Spielern Individual- oder Gruppentraining. Ulm, Köln und bis hin nach Braunschweig und Hamburg. Also da bin ich viel unterwegs und ich finde es ganz großartig, dass die Vereine mir das auch ermöglichen, anstatt zu sagen, wir machen das selber und wir wollen keine Einmischung, was es ja auch überhaupt nicht sein soll, sondern es ist nur das Angebot von Hilfe und Unterstützung. Also das Annehmen, das finde ich beispielhaft und großartig.
Was ist denn in der Arbeit mit der nächsten Generation am wichtigsten? Also was ist für dich am allerwichtigsten, wenn du jetzt den Nachwuchs, naja, auf das nächste höhere Level bringen willst?
Also das eine ist natürlich das Basketballerische. Du brauchst als junger deutscher Spieler, der den Schritt in die BBL oder vielleicht später in die Nationalmannschaft, die A-Nationalmannschaft schaffen will, du brauchst einfach einen Werkzeugkasten. Und der Werkzeugkasten muss voll sein. Sonst schaffst du das nicht. Und zwei Dinge sind besonders wichtig. Das eine ist, du musst verteidigen können. Weil wenn du nicht verteidigen kannst und du kommst aufs Spielfeld, dann wird der gegnerische Trainer immer sagen, so diesen jungen deutschen Spieler, den attackieren wir jetzt gnadenlos. Und wenn du sehr leicht zum Opfer gemacht werden kannst, dann kann dich der eigene Trainer nicht lange auf dem Feld lassen. Das ist das eine. Das zweite ist, du darfst unter Druck nicht hektisch werden, sondern musst ruhig bleiben und keine Fehler machen. Und das letzte ist, du musst werfen können. So diese drei Dinge sind wichtig. Und die zu verbessern, Stück für Stück, mit viel Arbeit, das ist also basketballerisch die Aufgabe, mehr als alles andere. Und dann geht es natürlich auch darum, ihnen zu vermitteln, also wie hart muss ich denn arbeiten, damit ich Jungprofi werden kann? Reicht eine Stunde am Tag oder müssen es 4 Stunden sein, wenn ich im Sommer oder 5 mit der Nationalmannschaft unterwegs bin? Ich muss bereit sein, Opfer zu bringen. Ich kann nicht, also einerseits Bundesliga-Profi werden wollen und andererseits mit meinen Jungs 4-mal die Woche um die Häuser ziehen. Das geht nicht. Ich kann nicht zu McDonald's gehen. Ich muss auf meine Ernährung achten. Es geht darum, ihnen klarzumachen, dass man als Spieler in einem Mannschaftssport auch dieses Element von Selbstlosigkeit zeigen muss. Es geht nicht um dich, es geht immer um mannschaftlichen Erfolg und du musst es schaffen, ein wichtiger Teil dieses mannschaftlichen Erfolges zu werden. Und das bedeutet eben auch, Opfer zu bringen und nicht zu glauben, dass man jeden Wurf selber, so die all diese Dinge. Also da geht es auch um Einstellungsentwicklung und es geht auch darum, ihnen zu helfen, wenn es ihnen dreckig geht.
Das Ganze, lieber Dirk, könnte man auch so adaptieren ins Unternehmertum, oder? Also das Ganze, was ich gerade gehört habe, das kann man fast 1:1 übernehmen für Leader, die ihr Unternehmen führen.
Also ich glaube das auch, aber ich habe noch kein Unternehmen geführt. Deshalb bin ich immer ganz vorsichtig damit, so zu tun, als wenn ich wüsste, wie es in der Wirtschaft oder bei einem Unternehmen funktionieren muss. Ich glaube, das wäre überheblich, das zu glauben. Aber ich meine, das ist auch immer, wenn ich einen Vortrag mache, was mir große Freude bereitet, weil man einfach ganz andere Menschen von ganz anderer Erfahrung, ganz anderer Qualität kennenlernt, als wenn man immer in der Halle steht, egal ob mit Profis oder mit jungen Menschen. Das macht einen großen Reiz für mich aus. Aber die kommen dann halt immer auch danach zu mir und sagen, es ist faszinierend, welche Parallelen es gibt zwischen deiner Arbeit als Profitrainer und dem, was uns umtreibt, was wir tun müssen. Die Probleme, die wir haben, das ähnelt sich ja alles sehr stark. Es ist genauso, wie du sagst, da gibt es riesige Parallelen.
Und du bringst ja den nötigen Perspektivwechsel mit. Das heißt also, auf sein Unternehmen mal aus einer völlig anderen Perspektive zu schauen. Das macht ja das Ganze aus. Also, wer Lust und Laune hat, der holt sich natürlich den Dirk Bauermann in sein Haus und macht mal den Perspektivwechsel. Kann auf jeden Fall nicht schaden und bringt eine ganze Menge Erfahrung mit. Aus dem Profisportbereich hinein, natürlich auch in die Profiwelt des Unternehmens. Dann sage ich danke. Lieber Dirk, für diesen offenen Einblicke, für die vielen Erfahrungen aus deiner beeindruckenden Karriere und deine klare Sicht auf Führung, Teamarbeit und Entwicklung. Es war spannend zuzuhören, wie Haltung, Vertrauen und Konsequenz hinter nachhaltigem Erfolg steckt. Und drücke dir als Bundestrainer für den männlichen Nachwuchs beim Deutschen Basketballbund die Daumen, dass du immer die beste Mannschaft aufstellen und Titel gewinnen kannst. Danke, Dirk Bauermann.
Vielen herzlichen Dank, Mario.
Ja, und liebe Community, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann nehmt euch genau einen Gedanken hier raus. Denn starke Teams entstehen nicht zufällig, sie wachsen durch Klarheit, Charakter und gemeinsames Arbeiten. Bis zur nächsten Folge im Premium Leaders Podcast. Mario Schmidt, der Moderator.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.